Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Er wollte dabei helfen, einen Skandal in der FPÖ aufzudecken. Hunderttausende Euro sollen veruntreut worden sein. Er hat sich gegen einen Kollegen gestellt, der Kinderpornos konsumierte. Und er wollte auch keine Drogengeschäfte vertuschen. Am Ende wurde aber er aus der Partei geworfen. Ich habe Anfang Oktober mit dem Anwalt und Politiker Alexis Pascutini darüber gesprochen, was im Grazer Finanzskandal der FPÖ passiert ist, wieso er glaubt, dass die Partei alles tut, um die Wahrheit zu begraben. Und er hat mir erklärt, wieso er als einst glühender Blauer die Partei von Herbert Kickl heute nicht mehr wählen würde. Bevor es losgeht, noch eine Anmerkung. Dieses Interview ist keine typische Thema des Tages-Folge. Wir lassen hier einen Politiker zu Wort kommen, so wie er die Dinge erlebt hat, und lassen ihm Raum für seine Gedanken und Meinungen. Das ist für Thema des Tages untypisch, denn normalerweise lassen wir Expertinnen und Experten zu Wort kommen, die versuchen, eine objektive Sicht der Dinge an den Tag zu legen. Wir wollten euch dieses Interview trotzdem nicht vorenthalten und im Gegenteil wollen von euch im Anschluss auch gerne wissen, was ihr von diesem Format haltet. Wir haben noch keinen Namen dafür und wir wissen auch nicht, ob wir es wiederholen werden. Aber wenn es euch gefällt, dann werden wir in Zukunft auch öfter versuchen, interessanten Stimmen und Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben, mehr Raum zu geben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dieses Interview auch als Video sehen. Wir haben es auf dem Standard-YouTube-Kanal veröffentlicht. Einen Link dazu gebe ich in die Shownotes. Und wenn ihr dann schon dort seid, bitte abonniert auch unseren YouTube-Kanal. Dann helft ihr uns, dass wir von noch mehr Menschen gesehen und gehört werden können. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und hier ist jetzt das Interview mit Alexis Pascutini.
Mein Name ist Alexis Pascutini. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin Politiker in Graz. Bin dort im Grazer Gemeinderat seit mittlerweile 4 Jahren. Davor war ich Bezirksvorsteher, Stellvertreter in meinem Heimatbezirk in Gösting. Ich bin nicht nur Politiker, ich bin auch berufstätig, bin Jurist, bin Rechtsanwaltsanwärt in einer Grazer Anwaltskanzlei. Und ja, die Politik war immer meine große Leidenschaft, bin schon über 10 Jahre politisch tätig und leider nicht nur jetzt mit alltäglichen Politanliegen beschäftigt, sondern eben auch mit der Aufklärung des FPÖ-Finanzskandals.
Erzählen Sie uns von Ihrer Anfangszeit. Wie sind Sie in die Politik gekommen und in die FPÖ?
Ich war immer schon ein sehr politisch interessierter Mensch. Also ich habe mit 12, 13 so ziemlich alles gelesen, was irgendwie mit Politik zu tun hatte. Also ich sage auch Marx und Engels. Habe dann aber auch damals das Buch von Dilo Sarrazin gelesen und mich sehr, sehr früh für die FPÖ begeistert. Damals eben noch für die FPÖ unter Heinz-Christian Strache. Bin dann mit 14, 15 so ins Umfeld der FPÖ gekommen. Wollte dann auch zum frühestmöglichen Zeitpunkt der FPÖ beitreten. Das war mit 15 noch nicht möglich. Bin dann zuerst einer Mittelschulverbindung beigetreten und dann mit 16 eben der FPÖ. Bin dann auch im RFJ, im Ring Freiheitlicher Jugend, im Murtal aktiv gewesen. Wir hatten dort eine recht aktive Obfrau. Da haben wir sehr, sehr viel gemacht. Habe dann nach meiner Matura mit 18 auch begonnen, im Parlamentsclub der FPÖ zu arbeiten, war parlamentarischer Mitarbeiter, bis ich dann eben im Jahr 2016 in Graz gebeten wurde, auf kommunaler Ebene tätig zu werden, eben in Gösting, dort die Bezirksgruppe aufzubauen. Und dann in weiterer Folge bei den Wahlen 2017 bin ich zum Bezirksvorsteher, Stellvertreter gewählt worden und war dann eben in Gösting hauptaktiv.
Was hat Sie fasziniert an der FPÖ? Warum wollten Sie so früh zu dieser Partei gehen?
Ich komme eigentlich aus einem politisch geprägten Umfeld, das mit der FPÖ gar nichts zu tun hat, also eher von der anderen Seite kommt. Mein Papa war mal für die KPÖ, ist in der Steiermark durchaus auch üblich war in den 60er, 70er Jahren, Betriebsrat. also kommt eigentlich aus einem ganz anderen politischen Eck. Und mich hat damals eigentlich dieser Ansatz der FPÖ, dass man sagt, okay, das Land ist zwischen Rot und Schwarz aufgeteilt und da gibt es jetzt eine Kraft, die das aufbrechen möchte, das hat mich sehr fasziniert. Also ich habe als Schüler nie verstanden, warum muss ein Schuldirektor entweder Rot oder Schwarz sein, warum geht es nicht um die Kompetenz? Und ich habe mich damals eben von der FPÖ verführen lassen, dass die das natürlich anders machen wollen, dass die natürlich besser, sauberer, integrer sind als die anderen. Das war halt einfach ein Ansatz, der mir damals sehr gut gefallen hat. Und bin ich so dann eben zur FPÖ gekommen und für die FPÖ auch sehr, sehr aktiv gewesen.
Wie haben Sie in so jungen Jahren und so schnell Karriere gemacht in der FPÖ?
Eigenlob ist immer das, was am meisten stinkt, aber ich habe doch einige Fähigkeiten mitgebracht, die in der FPÖ einfach sogar auch gebraucht wurden. Die Personaldecke war damals sehr dünn, ist nach wie vor sehr, sehr dünn. Und mir war immer wichtig, also jetzt nicht nur Politik zu machen, sondern mich auch selbst weiterzubilden, vorzubilden, habe sehr schnell studiert, habe mich wirklich bei jeder Funktion, die ich für die FPÖ ausgeübt habe, immer wirklich reingehaut. Also habe wirklich sehr, sehr viel gearbeitet. Da ist mir dann auch einiges gelungen. Eben in Göstingen ein großartiges Wahlergebnis 2021, wo wir das beste Ergebnis in Graz hatten. Doppelt so viele Prozentpunkte, nämlich 20, wie die Stadt-FPÖ es geschafft hat. Also ich habe immer sehr, sehr viel Einsatz gezeigt und auch versucht, neben der Politik andere Kompetenzen zu erwerben. Das war, glaube ich, ein ganz gutes Gesamtpaket, was ich der FPÖ anbieten konnte. Und das wurde auch gern von der FPÖ genutzt.
Welche Bedeutung hat Loyalität in der FPÖ?
Das wird immer sehr, sehr groß geschrieben. Nur ich habe dann auch merken dürfen, wie wir angefangen haben, diesen Finanzskandal aufzuklären, dass die Loyalität oftmals den falschen Leuten gilt. Also es ist in der FPÖ schon so, also das, was ich eigentlich bekämpfen will, die Freundalwirtschaft, die gibt es in der FPÖ wahrscheinlich wie in jeder Partei oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil man darf aus Sicht der FPÖ immer mit dem Finger auf die anderen zeigen, man darf dann natürlich die Fehler der anderen aufzeigen, aber in der eigenen Partei, wenn es Fehler gibt, wenn es Fehlverhalten gibt, dann wird sehr, sehr oft eine falsch verstandene Form der Loyalität herangeführt, dass man sagt, ja, aber der hat viel für uns gemacht, da können wir jetzt nicht durchgreifen. Das habe ich vielfach erleben müssen und das war auch etwas, was mich schon frühzeitig, also auch ein bisschen vor dem Finanzskandal, dann oft schon zum Nachdenken bewegt hat, warum bei den eigenen Verfehlungen man sehr, sehr großzügig ist, aber bei den Verfehlungen der anderen immer besonders laut aufschreit.
Sie haben das Fingerzeigen erwähnt. Ist das auch ein Mittel, das in der Politik der FPÖ verwendet wird für die Inhalte?
Also ich glaube, was die FPÖ sicherlich gut kann, der Meinung war ich damals, da bin ich heute und da sind auch viele andere der Meinung, dass die FPÖ viele Fehler ganz gut aufzeigen kann. Ja, da hat sie ab und zu auch ein Gespür dafür, die frühzeitig aufzuzeigen. Nur ich habe dann oft auch bemerkt, also mehr als Interesse daran, die Fehler aufzuzeigen, hat man dann auch nicht. Ja, weil wenn man gleichzeitig auch die Lösungen anbieten würde, wäre das Problem gelöst und man könnte nicht mehr auf den Fehler reiten. Also das war dann auch oft etwas, wo ich mir gedacht habe, ob das ewig zum Ziel führt, weiß ich nicht. Mein Stil, so zu arbeiten, war es nie. Das habe ich auch dann, wie ich in der FPÖ aktiver versucht zu vermeiden. War da schon jemand, der gesagt hat, okay, wenn man einen Fehler findet oder wenn man eine Verbesserung sich wünscht, dann sollte man sich dafür einsetzen, das auch umsetzen. Nur auf den Fehler zu zeigen, dann möglichst dann dramatisch den darzustellen, das war für mich auch immer ein bisschen zu wenig.
Ist das etwas, was Kern der Politik ist, die FPÖ betreibt? Ist das auch in diesen Kernfragen der FPÖ drinnen wie Migration?
Ich glaube, man kann das ganz gut verkürzt darstellen, wenn man sagt, geht es den Menschen schlecht oder gibt es Probleme, dann geht es der FPÖ gut. Ja, also das ist wahrscheinlich das Wesen der FPÖ ganz verkürzt dargestellt. Und man lebt natürlich auch davon, dass gerade, ich sage, die Großparteien sich oft sehr, sehr schwer tun, eigene Fehler einzugestehen. Also ich kann mich gerade an eine Diskussion letztens im Gemeinderat in Graz erinnern, wo es um die KFA, um die Krankenfürsorgeanstalt gegangen ist, ja, wo man wirklich über ein Jahrzehnt hinweg unter ÖVP-Führung einfach schwerste Managementfehler passiert sind. Doch anstatt, dass die ÖVP sagt, okay, da sind uns Fehler passiert und zukünftig wollen wir es besser machen, schiebt man die Schuld von sich und möchte das der KPÖ umhängen, die jetzt in Graz regiert. Also das hat mich schon sehr geärgert, dieses Fehler weglegen, und ich bin jetzt nicht der Pflichtverteidiger der KPÖ. Wer hat diese KFA-Thematik groß ausgeschlachtet? Naja, das war die FPÖ über den Sommer und auch über ihr politisches Sprachrohr, über den Gerald Gross, also Gross und die steirische FPÖ, die haben wie die Rohrspatzen geschimpft über die KFA und über die Verfehlungen der ÖVP. Wobei man dazu sagen muss, auch die FPÖ war immer durchgehend in Graz in der Stadtregierung, war sogar in Regierungsverantwortung von 2017 bis 2021 und hat auch nichts gemacht. Aber sie konnte bei dieser Thematik wieder ihr Talent ausspielen, die Fehler der ÖVP aufzuzeigen. Und die ÖVP war sehr, sehr tollpatschig und hat gesagt, na, wir waren es nicht, wir können nichts dafür, obwohl natürlich der langjährige Leiter der KFA, ein ÖVP-Mann durch und durch, war auch auf der Gemeinderatsliste der ÖVP drauf war. Das hätte man besser lösen können. Aber indem man eben solche Probleme schlecht löst und einfach versucht, die Menschen zu täuschen, davon kann die FPÖ natürlich profitieren und das ist das, was die FPÖ sehr gut macht.
Wie sind Sie darauf gestoßen, dass in der FPÖ etwas nicht ganz richtig läuft? Und was wurde tatsächlich der FPÖ vorgeworfen?
Es gibt jetzt mittlerweile seit 4 Jahren diese Ermittlungen und ich wurde noch nie zu dieser Thematik, also was war vor dem medialen Aufliegen dieses ganzen Skandals, was war da davor? Ja? Und ich wurde da noch nie zu diesem Thema von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt einvernommen, warum auch immer. Deswegen muss ich da jetzt sehr, sehr vorsichtig formulieren, weil das eine oder andere würde ich natürlich auch gerne der Staatsanwaltschaft zuerst sagen, die mich aber da schon seit 4 Jahren mehr oder weniger warten lässt, beziehungsweise mich dazu nie ausführlich befragt hat. Was ich jedenfalls sagen kann, ist, dass in der FPÖ Graz einiges komisch war. Also ich komme eigentlich aus der FPÖ Murtal und man kann jetzt über die FPÖ Murtal denken, was man will. Das war eine Partei, die zumindest versucht hat, in den Gemeinden und dort bei den Menschen zu sein. Ich bin dann eben von der FPÖ Murtal in die FPÖ Graz gewechselt und habe dort völlig andere Charaktere in den Führungsfunktionen kennengelernt, als ich sie davor gekannt habe. Die waren bürgerfern, also war halt Stadtrat Mario Estakia, der hat sich halt als, ich sage immer so ein bisschen als Lehnsherr gesehen, ja, der war halt wirklich der feudale Herrscher an der Seite von Bürgermeister Nagel über die Menschen in Graz. Also es war eine sehr bürgerferne Politik. Man hat sehr, sehr wenig eigentlich gemacht. Aber dadurch, dass man 2017 ein ganz gutes Wahlergebnis hatte, hat man eigentlich sehr, sehr viel Club- und Parteiförderung bekommen. Also ich würde jetzt einmal sagen, geschätzt 500.000, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr pro Jahr. Und für mich als Bezirksparteimann in Gösti, ich wollte halt ein bisschen das, was ich früher als Kommunalpolitik verstanden habe, auch in Graz fortführen. Also dass man eben zu den Menschen geht, dass man Bürgersprechstunden macht, dass man sich halt überlegt, wo es für Probleme gibt. Kann man das als Bezirksvorsteher, als Bezirksrat, als Gemeinderat, als Stadtrat vielleicht ändern? Nur ich habe gemerkt, also dass ich relativ alleine war. Also ich war als Bezirksvorsteher Stellvertreter allein auf weiter Flur, habe wenig andere aktive Gemeinderäte kennengelernt. Und was mich dann wirklich zum Nachdenken gebracht hat, war einfach die Frage, was passiert mit dem Geld? Also die Partei bekommt 500.000, 600.000 Euro im Jahr, Hälfte Parteiförderung, Hälfte Clubförderung. Das ist nicht nichts. Und ich habe dann oft verglichen, was konnten andere Parteien in Graz, im Bezirk machen, Veranstaltungen machen und warum konnten wir das nicht? Und natürlich war die ÖVP massiv größer, die hat natürlich massiv mehr Parteigeld und Clubförderung bekommen. Aber auch die anderen Parteien, die teilweise sogar kleiner waren als wir, also die SPÖ Graz, die konnte viel mehr machen. Und in Graz, die FPÖ Graz, die hat so gut wie nichts gemacht, beziehungsweise für die Bezirke, für die Bezirksparteien war nichts über. Also ich habe ein Budget gehabt von 1.000 bis 1.500 Euro für einen 11.000, 12.000 Einwohnerbezirk. Also dort wirklich flächendeckend Flyer und dergleichen zu machen, das war schlichtweg mit diesen wenigen Mitteln nicht möglich. Und das hat mich dann schon zum Nachdenken gebracht. Und was mich dann noch mehr zum Nachdenken gebracht hat, war eigentlich die Tatsache, dass in dieser Stadtparteileitung, also das ist das Leitungsgremium der Stadtpartei FPÖ Graz, nie Finanzbeschlüsse gefasst worden sind. Ja. Also jetzt kriegt diese Stadtpartei im Jahr 300.000 Euro an Parteiförderung. Es gibt nie Beschlüsse, es wird nie ein Budget vorgelegt, es wird nie darüber diskutiert, was mit den Geldern gemacht werden soll. Und im Endeffekt kommt bei den Bezirksparteien, die ja in Summe die Stadtpartei bilden, nichts an. Und das hat sich dann halt auch ein bisschen zugespitzt. Also man hat dann das eine oder andere gehört. Es gab ja viele Gerüchte. Da ging es um das Zusatzgehalt des Clubobmannes, das angeblich über einen Verein kriegt. Da ging es um hohe Agenturkosten und dergleichen. Irgendwann haben wir natürlich auch die Frage gestellt, warum wird in der Stadtparteileitung nie etwas beschlossen? Warum sagt niemand aus der Stadtparteileitung etwas, obwohl da ja natürlich auch Maria Kunasek Mitglied dieser Stadtparteileitung war und auch andere hochrangige Mitarbeiter seinerseits. Das war so das erste Mal, wo ich darüber nachgedacht habe, dann nach 2, 3 Jahren Tätigkeit, was passiert mit unserem Geld? Warum kommt im Bezirk Gösting, der sehr aktiv war, davon nichts an? Warum wird mit dieser Parteiförderung, mit dieser Clubförderung nicht gearbeitet? Beziehungsweise wenn gearbeitet wird, was wird gearbeitet? Weil es war schlichtweg nicht sichtbar.
Was wissen wir heute? Was sind die konkreten Vorwürfe?
Ja, wir wissen jetzt, weil die Staatsanwaltschaft Klagenfurt vor kurzem ein neues Gutachten eben auch über die Akteneinsicht freigegeben hat und ich habe auch Akteneinsicht, weil ich Opfervertreter des Gemeinderatsclubs bin, wo ich Clubobmann bin. Wir wissen da jetzt, also, dass es sehr, sehr viele Merkwürdigkeiten, sagen wir es mal so, gegeben hat, wo auch der Gutachter schreibt oder herausfindet, nachdem er die privaten Konten der Hauptbeschuldigten geöffnet hat, dass es über Jahre hinweg enorm viele Eigenerläge dieser Personen gegeben hat. Und schlussendlich rechnet der Gutachter von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestellt. Diesen Personenkreis, erst Dacchio, Magister Armin Sippel, das war früher der Klubobmann, und eben diesen Magister Matthias Eder, das war der Finanzreferent, eine Summe von rund 400.000 Euro zu, die in Form von Eigenerlegen auf ihre Privatkonten geflossen sind. Und da stellt sich für mich die Frage, also ich kenne die Konten zum Beispiel des Gemeinderatsklubs davor, wie kann das passieren, dass über Jahre hinweg enorm hohe Geldsummen bar behoben werden, 50, 60, 40.000 Euro bar behoben werden und dann diese Gelder auf andere Konten der FPÖ einbezahlt werden und zum Teil auf den Privatkonten landen. Man muss natürlich bei all diesen Sachen auch sagen, wenn man fragt, was wissen wir 4 Jahre danach? Wir wissen leider noch immer zu wenig. Das Gutachten hat uns jetzt einiges dazu beigetragen, dass wir mehr wissen. Aber wir wissen noch immer zu wenig, weil ja auch die große Frage ist, warum dauert das alles so lange, die privaten Konten zu öffnen? Das wäre im ersten Ermittlungsjahr schon möglich gewesen und gab es ja die Anzeichen dafür. Warum das erst im Jahr 4 der Ermittlungen passiert, kann ich als jemand, der auch hauptberuflich mit Strafverfahren zu tun hat, einfach nicht nachvollziehen.
Was ist Ihre Vermutung?
Ja, man muss dann immer sehr, sehr vorsichtig formulieren, aber medial bekannt ist ja, dass wir über unseren Anwalt, über den Dr. Matthias Czernuska, sehr, sehr oft schon also das Verhalten der Staatsanwaltschaft Klagenfurt thematisiert haben. Wir haben eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingebracht im August 2024. Die damalige Interimsleiterin, die zuvor die Gruppenleiterin der Staatsanwältin war, die das ganze Verfahren geführt hat, die hat die dann beantwortet und hat gesagt, nein, alles in Ordnung im Verfahren. Wir haben dann, wie wir auf noch mehr Dinge draufgekommen sind, die zumindest Fragen aufwerfen, auch eine Strafanzeige eingebracht, also beim Bundeskriminalamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, und hat dann die Staatsanwaltschaft Wien begonnen, gegen diese Staatsanwältin zu ermitteln, also wegen dem Verdacht des Amtsmissbrauchs. Das ist uns nicht leicht gefallen. Also weil ein Organ der Rechtspflege anzugreifen, also einer Staatsanwaltschaft zu sagen, ihr habt da was falsch gemacht, ihr macht da bewusst vorsätzlich etwas falsch, das ist uns nicht leicht gefallen. Das ist auch unserem Anwalt, mit dem wir das oft diskutiert haben, nicht leicht gefallen. Aber es war eine Summe an merkwürdigen Vorfällen und an haarsträubenden Ermittlungsbannen, wo man sich einfach an den Kopf greifen muss. Also ich gebe das Beispiel, das mich am meisten erschüttert hat. Das war ein Nebenstrang. Wir haben einen Gemeinderat angezeigt, den Ingenieur Roland Lohr, weil für uns der Verdacht bestand, dass er in diesen Finanzskandal verwickelt war. Er war Rechnungsprüfer und Kassier in der FPÖ und im Club und in den Vereinen, um die es geht. Und wir haben den angezeigt, es gab dann eine Hausdurchsuchung bei ihm und bei ihm wurde kinderpornografisches Material sichergestellt. Es gab dann auch ein Verfahren, ich habe dann schlussendlich im Gerichtssaal dieser Verhandlung beigewohnt und schlussendlich war ich darüber schockiert, dass der Gemeinderat Lohr dieses konfiszierte Material scheinbar wieder zurückerhalten hat und dann wurde es ihm noch einmal abgenommen. Und da ist für mich schon die Frage, wie kann das passieren in einem Ermittlungsverfahren, dass so widerliches Material wie Kinderpornografie von den Behörden dem wiedergegeben wird, der greift wieder darauf zu und dann wird es ihm wieder abgenommen. Und das ist nur ein prägnantes Beispiel. Ein anderes Beispiel kann ich geben, kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Es gab dieses Würstelstandgespräch, wo wir durch kuriose Art und Weise auf den Matthias Eder gestoßen sind, der dort dann plötzlich angefangen hat, das ganze Geständnis zu widerrufen. Wir haben das mitgeschnitten und haben es umgehend der Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, da gibt's was. Der Hauptbeschuldigte, der früher sagt, ich war es komplett allein, sagt jetzt vor uns auf Tonband, ich war es nicht. Natürlich war es nicht allein. Ich habe mir gedacht, das wird die Staatsanwaltschaft interessieren. Dem war nicht so. Man wollte diese Tonbänder nicht sicherstellen. Noch dazu, zeitgleich, hat sich einer der wichtigsten Zeugen, der über Jahre hinweg nie einvernommen worden ist, erschossen. Wir wollten, dass Sicherstellungen bei ihm stattfinden. Auch das hat die Staatsanwaltschaft nicht gemacht. Plötzlich gibt es dann, bevor wir noch ein Rechtsmittel ergreifen konnten, eine Weisung der Oberstaatsanwaltschaft Graz und plötzlich wird das Tonband sichergestellt und auch Hausdurchsuchungen bei diesem stabilen Mitarbeiter durchgeführt. Warum die Staatsanwaltschaft Klagenfurt das zuerst ablehnt, das kann ich einfach nicht verstehen. Also das sind für mich viele Dinge, die nicht passieren dürfen. Und das Dritte, was eigentlich für mich sehr, sehr prägnant war, war ja nach unserem Ausschluss aus der FPÖ, hat natürlich die Landespartei rund um Maria Kunasek massiv versucht, uns aus dem Strafverfahren rauszubekommen, also meinen Gemeinderatsclub aus dem Strafverfahren rauszubekommen. Was mich dann wirklich schockiert hat, war, dass die Staatsanwaltschaft Klagenfurt diesem Ansinnen nachgekommen ist und sich auf ein Gutachten gestützt hat, das der Maria Kunasek bezahlt hat und eines hat, glaube ich, die Landespartei, die FPÖ Steiermark, gezahlt. Also zwei Gutachten, ja, die aus dem Kreis der FPÖ Steiermark kommen, wo ja der Mario Kunasek als Beitragstäter in der FPÖ Graz-Affäre geführt wird. Es kommt von den Beschuldigten. Und die Staatsanwaltschaft kommt diesen Gutachten nach und haut uns aus dem Verfahren raus. Wir haben dann vor dem Landesgericht Klagenfurt Recht behalten und haben auch vor dem Oberlandesgericht Graz Recht behalten und sind seitdem wieder im Verfahren mit dabei. Nur warum sich eine Staatsanwaltschaft auf Privatgutachten von Beschuldigten stützt und sagt, na, das klingt schon ganz richtig, und dabei eine Rechtsmeinung einnimmt, die abwegiger nicht sein könnte, das ist für mich auch 2 Jahre danach nicht nachvollziehbar.
Wie ist es zu Ihrem Rauswurf letztlich gekommen? Können Sie das genauer beschreiben?
Wie ich im November 2021 dann gemeinsam mit der Claudia Schönbacher diese beiden vakanten Positionen übernommen habe, also sie wurde Stadträtin, ich wurde Clubobmann, da war von uns vom ersten Tag an klar, wenn man als FPÖ in Graz wieder reüssieren will, dann muss man eben diesen Finanzskandal aufarbeiten. Ich habe dann sehr, sehr schnell gemerkt, das ist nicht auf sehr, sehr viel Gegenliebe gestoßen. Also da hat man uns dann sehr, sehr schnell von verschiedenen Seiten kommuniziert, das Anpatzen der Vorgänger wird nicht toleriert werden. Das war mir aber relativ egal, weil ich nach Durchsicht der ersten Unterlagen, die ich überhaupt bekommen habe, das waren eben die Bankunterlagen, die ich anfordern konnte, da war mir klar, das kann nicht der Matthias Eder alleine gewesen sein. Weil es hat ja diese Selbstanzeige gegeben. Magister Matthias Eder hat alleine gesagt, ich war es komplett allein, niemand anderer hat mitgeholfen. Das war für mich anhand der Kontounterlagen unmöglich, weil ja immer diese Barbehebungen ein Zweiter zeichnen musste. Also wie kann der Matthias Eder das alleine sein, wenn diese Barbehebungen von 50, 60, 70.000 Euro immer ein anderer gegenzeichnen musste, also entweder der Stadtrat oder der Clubobmann. Ich habe diese Ergebnisse sehr, sehr früh der Landesparteispitze präsentiert. Ich habe dann sehr, sehr früh begonnen, Druck zu machen, dass sich der Gemeinderatsclub auch dem Verfahren anschließt, dem Strafverfahren gegen die Personen, weil der Club war nicht beteiligt. Und das wurde nicht für gut beheißen. Also ich habe mich dann mit befreundeten Anwälten unterhalten. Die haben mir alle geraten, bitte schließt dich diesem Verfahren an. Ihr seid Opfer, ihr müsst schauen, dass ihr das Geld zurückbekommt. Das ist schlussendlich Steuergeld. Da hätte es ja auch für mich die Gefahr gegeben, dass ich in einer Untreue-Situation oder dergleichen laufe, wenn ich sage, mir egal, da hat es Verbrechen gegeben, aber ich kümmere mich nicht darum, dass das Geld wieder zurückkommt. So habe ich jetzt schlussendlich nach einem langen Hin und Her dann doch einen eigenen Anwalt beauftragen dürfen und hat sich dann der Dr. Michael Dohr aus Wiener Neustadt für uns dieses Verfahren eben angenommen. Der hat das dann sehr, sehr gut gemacht. Wir sind da sehr, 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 sehr aggressiv vorgegangen und haben halt immer mehr aufgedeckt, dass das nicht einer alleine sein kann. Und umso mehr diese Einzeltätertheorie gewackelt hat, umso mehr Widerstand und umso mehr haben wir eigentlich gemerkt, dass das, was wir tun in der FPÖ Steiermark, einfach nicht honoriert wird. Es war dann so, dass ich über den Sommer, also 2022 hinweg, sehr, sehr aktiv war. Wir haben einen eigenen Wirtschaftsprüfer beauftragt, der diese ganze Clubkonten bis 2014 zurück aufgearbeitet hat. Und wie diese Ergebnisse dann auf den Tisch lagen, und diese Ergebnisse haben ja diesen Ingenieur Roland Lohr auch massiv belastet. Der war ja im Club und in der Partei und in den Vereinen überall in Finanzverantwortung. Da war für mich dann einfach eine rote Linie erreicht. Ich habe gesagt, so, dieser Roland Lohr, der nach wie vor bei uns aktiver Gemeinderat ist, der kann im Gemeinderatsclub der FPÖ nicht mehr bleiben. Der ist von uns auszuschließen. Das hat die Landespartei anders gesehen. Die Landespartei hat sich wesentlich dagegen gewehrt. Die hat wirklich alles daran gesetzt, gemeinsam mit dem damaligen geschäftsführenden Stadtparteihauptmann Axel Kasecker, dass Roland Lohr im Gemeinderatsclub bleibt. Wir haben ihn trotzdem mit Mehrheit ausgeschlossen. Das war damals sogar ein einstimmiger Beschluss der verbliebenen 4 FPÖ-Gemeinderäte. Und dann hat der Druck erst so richtig begonnen. Es hätte eine Landesparteileitungssitzung gegeben am 30. September. Der hätte ich auch beiwohnen sollen. Und dort wäre ich wahrscheinlich schon rausgeflogen. Ja. Es war nur so, dass ich am 30. September 2022, nachdem ich schon 2 Wochen relativ krank war, plötzlich begonnen habe, intensive Atemnot zu bekommen und auch Blut zu spucken. War dann für mich der Zeitpunkt, den Lungenfacharzt aufzusuchen und wurde bei mir ein Lungeninfarkt diagnostiziert. Also mit anschließender intensivmedizinischer Betreuung und einem sehr, sehr schlechten Gesundheitszustand. Also das war eigentlich der Grund, warum ich am 30. September nicht aus der Partei geflogen bin, weil den möglicherweise gerade im Sterben liegenden Clubobmann der FPÖ Graz sollte man nicht raushauen. Da könnte dann die Presse schlecht darauf reagieren, wenn er tatsächlich verstirbt. Ich habe es zum Glück überlebt, war in einem schlechten Gesundheitszustand nach diesem Lungeninfarkt und trotzdem hat der Druck nicht nachgelassen. Also man hat gesagt, okay, du magst jetzt im Krankenstand sein oder was auch immer, ja, aber ihr müsst diesen Lohr wieder aufnehmen. Mitte Oktober 2022 kam es dann zu Hausdurchsuchungen, angeordnet von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, auch bei diesem Lohr. Das war, ich glaube, am 15.10.2022, ein Samstag. Und am Montag hätten wir diesen Lohr auch wieder aufnehmen sollen. Also ich habe nicht gewusst, warum dieser Druck der FPÖ so groß wurde, der FPÖ Steiermark und das Druck vom Herrn Landesparteihauptmann Kunasek, dass am Montag, 2 Tage nachdem es Hausdurchsuchungen bei ihm gegeben hat und dieser Gemeinderat dann auch offiziell beschuldigt in der Finanzkausa war, warum wir den wieder im Club aufnehmen hätten sollen. Wir haben dann abgestimmt, wir haben dann mehrheitlich gegen die Wiederaufnahme gestimmt und so bin ich dann aus der FPÖ hinausgeflogen. Ich bin aus der FPÖ eigentlich nur hinausgeflogen, weil ich mich geweigert habe, den Herrn Lohr, der damit beschuldigt war in der Finanzaffäre, wieder in den Club aufzunehmen. Das hört man heute natürlich nicht sehr, sehr gerne, weil der Herr Lohr auch wegen dem Besitz von kinderpornografischem Material verurteilt wurde. Aber das war schlussendlich der Grund, warum ich rausgeflogen bin. All das, was danach noch kommt und wo wir dann auch danach noch andere Erfahrungen machen mussten, die nicht schön waren, bin ich heute, muss ich sagen, sehr, sehr froh, nicht mehr der FPÖ anzugehören und mit der FPÖ eigentlich wenig zu tun zu haben.
Was vermuten Sie, wieso wurde so viel Druck auf Sie ausgeübt?
Also ich habe immer sehr, sehr offen formuliert und würde das natürlich auch gerne in einer Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt tun. Für mich stellt sich einfach die große Frage, warum ist das über Jahre hinweg niemandem aufgefallen? Ist das bewusst niemandem aufgefallen oder waren die tatsächlich so gut mit ihrem Täuschungsmanöver? Nur warum hat man sich danach nicht auf unsere Seite gestellt? Weil man muss ja ganz klar dazu sagen, in der FPÖ Graz waren ja einige Vorgänge, die sonderbar sind. Ja, also wenn man sich auch anschaut, war auch selbst in zwei studentischen Kooperationen, da hat es immer wieder die Gerüchte gegeben, dass es in Graz einen Burschenschafter gibt, einen Ranghoden, der im großen Stil mit Drogen handelt. Das war immer ein Gerücht. Auch ich habe mich davon täuschen lassen und gesagt, na, das kommt von den Linken. Ja. Naja, heute wissen wir, dass es eben einen hochrangigen Burschenschafter gegeben hat, der zuerst im Drogenhandel war und dann gedacht hat, okay, nach meiner Verurteilung mache ich es besser, ich gehe gleich in die Drogenproduktion, in die Crystal Meth Produktion. Ja. Ist auch verurteilt und sitzt heute zum Glück hinter Gittern. Aber da gab es ja viele, viele Vorkommnisse in der FPÖ Graz und ich kann garantieren, weil ich gerade auch umfassend das Ganze aufarbeite und auch an einem Buch arbeite, dass da noch das eine oder andere aufkommen wird, wo man sich den Kopf schüttelt und wo man sich natürlich am Ende des Tages auch fragen muss, wie kann es sein, dass ein kleiner Personenkreis so eine Macht innerhalb einer Partei ausübt und dann Dinge zu verantworten hat, die nicht schön sind? Und wie kann es sein, dass dieser Kreis danach dann auch es schafft, über Jahre hinweg die Aufklärung oder die Ermittlungen zu behindern? Ja? Ich würde mir natürlich eine umfassendere Aufklärung wünschen, bin aber natürlich in der Vergangenheit allen, ich sage auch Parlamentariern, dankbar gewesen, die das mit Anfang und dergleichen versucht haben aufzuklären. Ja? Gab ja den Urschuss, wo der Abgeordnete Hanger von der ÖVP versucht hat, ein bisschen Licht in diese Graz-Affäre zu bringen. Es gab unzählige Anfragen der Neos-Mandatarin Stefanie Crisper, die auch versucht hat und ich sage durchaus auch erfolgreich versucht hat, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, weil dieser ständige Druck von diesen Parlamentariern und auch von uns hat ja schlussendlich dazu geführt, dass im Herbst 2024, warum auch immer, plötzlich die fallführende Staatsanwältin sich nach Wien verabschiedet hat, ja, und gesagt hat, ich bin jetzt nicht mehr Staatsanwältin, ich möchte in Wien im Justizministerium arbeiten, auch eine Position im Justizministerium bekommen hat für ihre gute oder weniger gute Leistung in den Ermittlungen in den Jahren davor und dann zum Glück ein sehr aktiver Staatsanwalt übernommen hat, der die Verfahren bis dato, ich sag, ganz passabel führt.
Halten Sie es für ausgeschlossen, dass die Bundes-FPÖ nichts von all diesem Vorgängen wusste?
Also ich kann heute gar nichts mehr ausschließen. Ich möchte vielleicht der Antwort voranstellen, dass ich ja grundsätzlich ein Freund von Hierarchien bin. Die gibt es im Arbeitsleben, die gibt es im menschlichen Zusammenleben immer. Der Bundespräsident steht an der Spitze des Staates, ist auch eine Hierarchie. Nur wenn dann sozusagen diese Hierarchie auf autoritären Mechanismen beruht, ja, und jegliches demokratisch innerhalb einer Partei ausgeschalten ist, ich habe vorhin erwähnt, eine Stadtparteileitung, die keine Beschlüsse fasst, die ist ja nicht demokratisch organisiert, die ist ja autokratisch organisiert. Einer steht dieser Stadtparteileitung vor, der Stadtparteiobmann, und der entscheidet alles. Hat dann dazu geführt, dass eben diese Finanzaffäre zustande gekommen ist. Dann muss einem da schon zu denken geben, weil wenn die Partei, die regieren will, die in Verantwortung kommen will, selbst nicht demokratisch funktioniert, dann muss einem das zu denken geben. Und wie ist der Ausschluss meiner Person von Staaten gekommen? Naja, der Herr Landesparteiobmann Kunasek hat das per Notverordnung verfügt. Also nachdem ich den Lohr, der beschuldigt im Finanzverfahren war, nicht wieder aufgenommen hat, war so eine große Not da, dass ich bei Notverordnung aus der Partei ausgeschlossen wurde. Meine Kollegin Claudia Schönbacher wurde bei Notverordnung aus der Partei ausgeschlossen. Kein anderer in dieser Finanzaffäre wurde bei Notverfügung aus der Partei ausgeschlossen. Nur wir beide, wir waren da so eine große Gefahr für die Partei, dass man uns bei Notverfügung ausgeschlossen hat. Bin mir hundertprozentig sicher, dass jedes ordentliche Gericht diese Entscheidung des Herrn Kunasek, mich bei Notverordnung aus der Partei auszuschließen, heben würde. Aber ich sehe keinen Grund, jetzt wieder Mitglied in der FPÖ zu werden, deswegen mache ich das nicht.
Dass der Steiermark-Chef Mario Kunasek eine Notverordnung erteilt, dass sie ausgeschlossen werden. Ist das möglich, ohne dass der Bundesparteiobmann Herbert Kickl davon Bescheid wusste und auch er wusste, was ihnen vorgeworfen wird, beziehungsweise warum sie ein Problem für die Partei darstellen?
Also bei mir war das möglich, weil ich halt im Verantwortungsbereich des Landesparteiobmannes war. Also die Parteistatuten geben das her. Ob der Grund dafür ausgereicht hat, das glaube ich nicht, aber das wäre möglich gewesen. Meine Kollegin Claudia Schönbacher war ja Mitglied der Bundesparteileitung und die wurde ja von Kickl ausgeschlossen auf Anraten des Herrn Kunasek. Also die Bundespartei kann da nichts sagen, wir haben da nichts getan. Und bei der Claudia handelt es sich um ein langjähriges Mitglied, also ich glaube über ein Jahrzehnt. Ich war damals circa ein Jahrzehnt Parteimitglied und wir haben nicht einmal einen Anruf von irgendwem bekommen, sondern wir sind einfach aus der Partei rausgeflogen. Ja. Und wir sind in einer Phase rausgeflogen, wo auf der Claudia sehr, sehr viel Druck war und wo ich halt noch damit beschäftigt war, nach einem Lungeninfarkt wieder zu Kräften zu kommen. Aber das war der Partei auch völlig egal. Die Partei, die Bundespartei war sicher informiert über unsere Rauswürfe, aber da hat uns niemand kontaktiert und die Bundespartei hat auch im Jahr davor kein Interesse an der Sache der FPÖ Graz gezeigt. Und da bin ich wieder, wo ich eingangs gesagt habe, die eigenen Verfehlungen werden runtergespielt. Man stelle sich vor, dieser FPÖ-Finanzskandal in Graz, der wäre nicht bei der FPÖ passiert, sondern in der SPÖ oder in der ÖVP. Und dann hätte es dort auch noch einen Kinderpornografiebesitzer gegeben, der Gemeinderat ist und Mitglied der Landesparteileitung war. Und dann hätte es vielleicht noch einen hochrangigen Burschenschafter gegeben oder ein anderes Mitglied einer anderen Partei, der Crystal Meth kocht und dergleichen. Weil die wären vor lauter Presseersendungen, wäre die FPÖ Steiermark gar nicht mehr zur Ruhe gekommen, weil die hätten das andauernd thematisiert. Ja. Man muss dazu sagen, das ist schon meine ehrliche Einschätzung, die Parteien in der Steiermark haben das Ganze sehr, sehr gelassen betrachtet. Man hat da wenig Aufklärungswillen gezeigt. Ich kämpfe heute noch allein auf weiter Flur vor den Gerichten, also vor den Zivilgerichten, auch bei den Strafgerichten, darum, dass das aufgeklärt wird, weil sich die Stadt Graz unter Verantwortung der Bürgermeisterin LKK um diesen Fall überhaupt nicht schert. Weil das Strafrecht ist das eine. Es gibt ja auch die zivilrechtliche Komponente. Also ich habe über meinen Club auch 4 Zivilverfahren gegen den Eustachio, gegen den Eder, gegen den Sippel, gegen die Republik Österreich begonnen zu führen und bin mir auch ziemlich sicher, dass wir die erfolgreich abschließen werden. Warum die Stadt Graz bei so einer großen Menge an Verfügungsmittel und Geldmittel, die möglicherweise unrechtmäßig verwendet wurden, überhaupt nichts tut und keine Klagen einbringt. Also da stellt sich mir dann schon die Frage, warum man sich bei so einem großen Skandal im eigenen Haus ja, sich dann so bedeckt hält.
Was vermuten Sie, weshalb gab es weder anscheinend Interesse in der FPÖ, diesen Fall aufzuklären, noch bei den anderen Parteien oder bei den meisten anderen Parteien groß Licht auf die Sache zu werfen?
Also in der FPÖ steht sicher im Vordergrund, dass halt Mario Eustachio nicht nur Stadtparteiobmann der FPÖ Graz war, sondern auch Landesparteifinanzreferent und das schon, glaube ich, seit 2005, 2006, also sehr, sehr lange. Der war ja auch in der Landespartei in Verantwortung. Und ich habe immer gemerkt, man hat schon sehr versucht, also das alles dem Eder, der geständig ist und das alleine war, dem das auch zuzuschieben und den Eustachio außen vor zu lassen. Das habe ich nie getan. Für mich war immer ganz klar, der Eder kann das nicht alleine gewesen sein. Also da gab es, glaube ich, persönliche, freundschaftliche Beziehungen, die eine umfangreiche Aufklärung verhindert haben und natürlich auch die Sorge, was am Ende dabei rauskommt. Ja? Weil wir haben mit einem minderschweren Finanzskandal gestartet, die Summen sind immer höher geworden, dann kommt die Kinderpornografie, dann kommt plötzlich die Drogengeschichte dazu, dann kommt der Selbstmord, wo ich bis heute mir nicht ganz sicher bin, was da wirklich gelaufen ist, eines wichtigen Zeugen dazu. Dann kommen Drohungen auch gegen meine Person, die fatal waren. Also ich habe 2 Gewehrpatronen von meiner Tür auffinden müssen im Frühjahr dieses Jahres. Also da kommt dann so viel und ich glaube, man hat von Anfang an gewusst, wenn man da tief grabt, dann gibt es da einfach leider noch sehr viel mehr und das wollte man halt eher begraben lassen. Die anderen Parteien kann ich da nicht ganz verstehen, wobei ich doch auch einige Dinge sonderbar finde. Also, dass man über Jahrzehnte hinweg in Graz die Verfügungsmittelkonten der Stadträte nie geprüft hat. Ja, das ist etwas, was ich schon den städtischen Beamten noch vorwerfen muss. Ja? Weil man kann nicht hohe Verfügungsmittel auszahlen, den Stadträten und den Bürgermeister und den Vizebürgermeister und das dann nie prüfen. Also welcher andere Fördernehmer bekommt eine Förderung, ohne dass das dann wirklich nachzuweisen ist, was damit gemacht wurde? Das würden sich viele wünschen. In Graz ist das jahrzehntelang passiert. Letztes Jahr gab es das erste Mal, glaube ich seit 20 Jahren, eine Prüfung der Verfügungsmittel, was ja auch gut ist. Warum hat es das davor nicht gegeben? Für mich stellt sich auch die Frage, warum die Stadt nicht aktiv versucht, über einen Anwalt die Gelder wieder einzutreiben, auch Aufklärung zu betreiben. Es gibt ja auch andere sonderbare Konstruktionen, die man hinterfragen muss. Also ich gebe da das Thema Parteisteuer gerne als Beispiel. Es war auch im FPÖ-Gemeinderatsclub üblich, dass eine Parteisteuer bezahlt werden musste. Rund 100 Euro für die Gemeinderäte, das Doppelte für den Clubobmann, so um die 200 Euro. Und der Stadtrat Eustachio musste 615 Euro bezahlen. Das wurde schon eingehoben von der Stadt Graz. Die Stadt Graz hat das am Lohnzettel schon abgebucht und auf ein Parteikonto überwiesen. Warum? Keine Ahnung. Jedenfalls war es dann so, dass diese eingehobenen Gelder auf das Parteikonto oder auf das Clubkonto gegangen sind und von dort wurde dem Stadtrat Eustachio Monat für Monat ein Riesenbetrag refundiert. Also der hat 615 Euro auf seinem Lohnzettel rum gehabt, abgezogen und hat 500 Euro ein paar Tage später wieder refundiert bekommen. Ja. Für mich hat das damals dann auch sehr eindeutig ausgesehen. Ich habe dann auch eine Eingabe an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt gemacht, habe dann eben auch eine Anzeige bei den Finanzbehörden vorgenommen, weil für mich das schon den Verdacht hatte, dass man eben einen hohen Betrag an Parteiausgabe am Lohnzettel haben wollte. Dann hat man es wieder rückerstattet bekommen, konnte aber trotzdem diesen hohen Abzug, weil am Lohnzettel ausgewiesen, bei den Finanzbehörden geltend machen. Weil die Hälfte der Club- oder Parteisteuer pro Jahr kann man dann eben geltend machen. Und 615 mal 12 oder mal 14 und davon die Hälfte beim Steuerausgleich abzusetzen, ist dann schon etwas, das bringt dann schon was. Ja? Für mich stellt sich die große Frage aber, warum macht die Stadt Graz da mit? Also warum hebt die Stadt Graz Parteisteuern ein und weist das am Lohnzettel auf? Konnte mir bis dato niemand jetzt wirklich irgendwie sinnvoll erklären. Da gibt es viele, viele kleine Dinge, wo man einfach merkt, dass über Jahre hinweg in der städtischen Verwaltung sicher auch Freundschaften entstanden sind. Wenn man sich anschaut, wie hohe Beamte der Stadt Graz gemeinsam mit politischen Verantwortlichen quasi Urlaub machen, dann ist das natürlich etwas, was zusammenschweißt, was natürlich einen gewissen Zusammenhalt schafft und dann natürlich auch vielleicht die ein oder andere Trägheit sich dadurch erklären lässt.
Wie blicken Sie auf Ihre Jahre in der FPÖ zurück? Wie schauen Sie heute auf die FPÖ, die stimmenstärkste Kraft ist in Österreich?
Also ich würde jetzt nichts anderes machen, als wie ich es gemacht habe. Also ich habe als junger Mensch also diese Entscheidung getroffen, habe damals sicher nicht diesen Wissensstand gehabt mit 14, 15, 16, den ich heute habe. Ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht, die waren jetzt zwar überwiegend negativ, aber deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass ich gar nichts bereue und eigentlich auch sehr froh bin, mit der FPÖ jetzt nichts mehr zu tun zu haben. Die FPÖ ist sicher nicht so stark in den Umfragen, weil sie so stark ist. Also ich kenne ja die Personen und auch die Personalreserve, die nach wie vor sehr dünn ist. Die FPÖ ist stark, weil die anderen halt teilweise sehr, sehr schwach agieren oder einfach auch ungeschickt sind. Ich glaube, man könnte sehr, sehr einfach das ganze Spiel wieder ein bisschen drehen. Aber natürlich wird man sich einmal selbst auch hinterfragen müssen. Und solange auch vor allem, ich sage, die großen Parteien, ÖVP und SPÖ, vergangene Fehler nicht einmal eingestehen und sagen, ja, da haben wir was falsch gemacht, jetzt machen wir es anders und vielleicht auch einen Willen zur Erneuerung tragen. Solange wird es halt leider eine sehr, sehr starke FPÖ geben, die auch solche Skandale unbeschadet übersteht. Ich muss ganz offen sagen, bin jetzt dann auch froh, wenn dieses Verfahren, und das deutet sich doch an, irgendwann dann von der Ebene der Staatsanwaltschaft zu den Gerichten wandert und dann Gerichte entscheiden können. Man muss nämlich immer dazu sagen, wenn man die Justiz in diesem Verfahren kritisiert, möchte ich die Gerichte explizit ausnehmen. Es waren bis dato nur das Handeln der Staatsanwaltschaft Graz und das Handeln der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, was für mich viele Fragen aufgeworfen haben. Die Gerichte, die mit diesem Fall befasst waren, mit den Rechtsmitteln und dergleichen, die haben immer korrekt, ordnungsgemäß so entschieden, wie es im Rechtsstaat eigentlich sein sollte. Also die Gerichte funktionieren in Österreich unzweifelhaft und sie funktionieren sehr, sehr gut. Bei den Staatsanwaltschaften gibt es sicherlich einen Verbesserungsbedarf. Aber ich bin jetzt sehr, sehr froh, wenn diese ganze Geschichte dann irgendwann von den Staatsanwaltschaften zu den Gerichten geht und wenn es dann auch für mich persönlich damit auch endet, weil das schon alles eine sehr große Belastung in den letzten Jahren war.
Sie sind jetzt weiterhin Politiker, Sie sind unabhängig. Wenn Sie das nicht wären und Sie wären einfacher Wähler, würden Sie noch einmal die FPÖ wählen?
Nein, also ich habe sie auch seither nicht mehr gewählt. Also mit den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, könnte ich sie nicht wählen. Ich kann natürlich, sage ich heute, jeden verstehen, der die FPÖ wählt. Also das ist etwas, wo ich sage, da muss man von niemanden herabschauen oder sich wundern, warum das passiert. Man müsste als Mitbewerber, das ist ja auch jetzt der Versuch, den ich starte, einmal zu versuchen, okay, wie kann man es besser machen als in der Vergangenheit? Wie kann man die Menschen aus dem Nichtwählerbereich vielleicht motivieren, eine andere Partei als die FPÖ zu wählen? Wie kann man FPÖ-Wähler wieder zurückgewinnen? Und wie kann man auch ein bisschen mit diesen Täuschungen und dergleichen, mit der die FPÖ unzweifelhaft arbeitet, wie kann man diese Täuschungen ein bisschen entzaubern? Ja, weil vieles, was propagiert wird und dergleichen, das sind im Endeffekt leere Versprechungen. Ja, das habe ich ja auch gemerkt, dass da sehr, sehr vieles in eine gewisse Richtung geframed wird, dass man natürlich mit Falschinformationen arbeitet, dass man natürlich versucht, die Fehler der anderen groß darzustellen, die eigenen Fehler zu negieren oder auch, ich sage, abstruse Verschwörungstheorien vorne hinzustellen. Also ich kann auch zu meiner Person sagen, da werden die wüstesten Verschwörungstheorien von der FPÖ verbreitet. Über viele kann ich lachen, über manche nicht. Ja. Aber wer mich nicht schon alles bezahlt hat dafür, dass ich den Finanzskandal aufkläre oder die FPÖ schlecht mache, also von der SPÖ zur ÖVP, zu irgendwelchen Geheimdiensten, also da denke ich mir oft, wie kommt man auf sowas? Aber das ist halt die bessere Geschichte, die man den eigenen Funktionären erzählen kann. Seht her, da ist der Pascutini, der wird von den anderen bezahlt, als wie man einfach einmal eingesteht, dass in der eigenen Partei einige, und nicht wenige, sehr zweifelhafte Charaktere waren, die über Jahre hinweg die Partei- und Clubgelder missbräuchlich verwendet haben. Das möchte man sich einfach nicht eingestehen. Da ist die Verschwörungstheorie-Geschichte natürlich etwas, was besser passt. Und am Stammtisch lässt sich das natürlich gut erzählen, dass das NVD oder wer auch immer mich da bezahlt hat und gekauft hat und ich deswegen das mache, was ich mache. Und ich sehe dann oft, wie eigentlich sehr, sehr kluge Menschen oder Menschen, die es besser wissen, einfach das nicht wahrhaben wollen, was schwarz auf weiß, Zahlen lügen nicht, da vor ihnen auf dem Tisch liegt. Aber das ist die harte Arbeit, die man, glaube ich, als Demokrat gehen muss, dass man eben seine, unter Anführungszeichen, Gegner oder Wähler anderer Parteien mit den Fakten überzeugt. Das ist unsere Aufgabe.
Und ich bin jetzt gespannt, wie euch dieses Interview und auch dieses Format gefallen hat. Sollen wir das öfter machen oder meint ihr, nein, das passt gar nicht zu uns? Schreibt uns doch gerne eure Meinung in die Kommentarspalten, egal wo ihr uns hört oder seht, oder via Mail an podcast@derstandard.at. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei, da werdet ihr in Zukunft immer öfter unsere Podcasts auch als Video sehen können. Wenn ihr uns dabei helfen wollt, unsere Arbeit noch besser zu machen, dann unterstützt uns am besten mit einem Abonnement. Alle Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at und gebt uns auch gerne eine gute Bewertung bei der Plattform eurer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.